Liebe Brüder und Schwestern, der heutige Sonntag wurde ja als Israel-Sonntag deklariert. Nun muss man sich nicht daran halten. Aber es soll uns doch einmal Anlass sein, heute einer bestimmten Frage nachzugehen. Wie ist das mit Israel und der Gemeinde, der christlichen Gemeinde? Das Volk des Alten Bundes und das Volk des Neuen Bundes. Wie ist das miteinander, füreinander und in Zukunft? Wir feiern ja dann auch das Mahl, wo wir dann den Kelch segnen, wo dieser neue Bund, der in dem Blut Jesu uns geschenkt ist, auch bedacht wird. Israel und die Gemeinde. Oder, wie ich das Thema nannte, Heilsgeschichte wieder gärtnerische Kunst. Dazu ein Wort aus dem Römerbrief, ein etwas längerer Abschnitt. Und den wird freundlicherweise jetzt der Benjamin lesen. Römer 11 ab Vers 16b, also das letzte Stück von Vers 16, bis Ende des Kapitels.
Wir hören Gottes Wort. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und an der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleichwie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.
Wenn wir in unsere Bibel hineinschauen, dann fällt auf, dass Gott das Volk Israel immer wieder einmal mit Bäumen oder auch Pflanzen vergleicht. Damit will der Herr etwas verdeutlichen über sein auserwähltes Volk. Der Feigenbaum, der Weinstock und der Olivenölbaum, das sind solche Ausdrucksweisen Gottes. Und in unserem Abschnitt hier aus dem Römerbrief, da wird nun das herrliche Bild von dem Ölbaum benutzt. Gott hatte Israel gepflanzt als einen schönen, grünen, fruchtbaren Ölbaum. Das lesen wir beim Propheten Jeremia im Kapitel 11. Da heißt es im Vers 16, einen grünen Ölbaum mit schöner, wohlgestalteter Frucht hat dich der Herr genannt, der Herr der Heerscharen, der dich pflanzte. Israel, ein schöner, grüner, fruchtbarer Ölbaum. Und die Heidenvölker, das sind hier in diesem Bild, im Römer 11, das sind die wilden Ölbäume. Also wir könnten sagen, Gott hat Israel gepflanzt als Ölbaum. Gott, der Vater, ist der Gärtner. Dieser Ölbaum hat Zweige. Damit ist das Volk Israel gemeint. Nun hat der Gärtner, wir haben es gehört, Zweige entfernt, eigentlich gegen jede gärtnerische Kunst. Deshalb das Thema auch heute. Er hat einige Zweige des guten Ölbaums ausgebrochen und in diesen edlen Ölbaum Zweige aus den wilden Ölbäumen eingepfropft. Normalerweise macht man das ja umgedreht. Ne? Das Edle wird ja ans Unedle aufgepfropft. Gott hat es umgedreht gemacht, in diesem Bild gesprochen. Man veredelt ja eigentlich. Hier steht übrigens einige. Einige der Zweige am edlen Baum sind auch geblieben. Aus dem Zusammenhang heraus vom Römerbrief wird ganz klar, es handelt sich bei den entfernten Zweigen um Juden bzw. Israeliten, die Jesus als Messias verworfen haben. Und die eingepfropften, ehemals wilden Zweige, das sind Menschen aus allen Völkern, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Wie gesagt, einige natürliche Zweige sind geblieben. Es gab und gibt immer auch christusgläubige Juden. Manchmal waren es sehr wenige in der Geschichte. Heute sind es wieder mehr. Und seit einigen Jahrzehnten erleben wir etwas. Ich glaube, das ist auch ein Stück Heilsgeschichte, die sich vor unseren Augen hier abspielt, dass sich nämlich Juden, die zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, oder anders gesagt, die den Herrn Jesus als ihren Messias erkennen, der er ja auch ist, dass die in eigenen Gemeinden, messianisch-jüdischen Gemeinden, sich versammeln, in etwas anderer Form als wir, und auch die Feste weiter feiern, die, ähnlich wie in der Urgemeinde in Jerusalem, wo das anfing. Früher war es ja so, wenn Missionare gegenüber Juden gedient haben und dort Juden zum Glauben gekommen sind, dann haben sie sich der Kirche oder Denomination angeschlossen, woher die Missionare kamen. Also wenn das ein lutherischer Missionar war, wurden die dann lutherisch, und wenn es ein Baptist war, wurden sie Baptisten und so weiter. Heute eigentlich mehrheitlich oder vielleicht fast sogar immer, weiß ich nicht, in eigenen messianisch-jüdischen Gemeinden. Es gab und gibt immer auch Christus, Messias, gläubige Juden, die in Jesus ihren Messias erkannt haben. Dann spricht Paulus von der Wurzel, die alle trägt. Diese Wurzel ist niemand anderes als Jesus Christus selber. Es kann nur Jesus sein. Er ist von jeher die wirklich lebenspendende Wurzel für das Volk Israel gewesen, wenn auch im Alten Testament natürlich noch verborgen. Und hier wird also unsere Stellung als Christen aus den ehemaligen Heidenvölkern beschrieben. In wunderbarer Weise. Ich will dazu aber nochmal aus Epheser 3 ein paar Verse lesen, wo Paulus sagt, dass er ein Geheimnis durch Offenbarung von Gott bekommen hat, also aufgeschlossen bekommen hat, Und dieses Geheimnis, sagt er, Vers 5, was in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt wurde, das Geheimnis des Christus, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, nämlich, dass die Heiden miterben und mit zum Leib, wieder ein anderes Bild, das Bild vom Leib, mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißungen sind in Christus durch das Evangelium. Wir, dazu gehören wir ja hier, die ehemals Heiden waren, als einem Volk, was heidnisch war, heute zum Teil wieder großen Teil ist, aber damals war, wir gehören ja nicht zum Volk Israel, blutsmäßig, sondern zu den Heidenvölkern. Wir sind praktisch solche Zweige aus den wilden Ölbäumen, die in den edlen Ölbaum eingepfropft wurden. Paulus warnt nun in unserem Abschnitt vor unangebrachter Überheblichkeit. Und das muss ich jetzt noch mal lesen. Ich werde also auch aus Römer 11 immer mal auch wieder lesen. Es ist ja ein etwas längerer Abschnitt. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Ich will es mal so sagen. Die Gläubigen aus den Nationen, wozu wir ja gehören, sollen die Glaubensgeschwister aus den Juden nicht ansehen als so eine Art Trittbrettfahrer der Gnade. Trittbrettfahrer, das gibt es ja heute nicht mehr. Früher auf der Bimmelbahn, da konntest du dich aufs Trittbrett stellen und mitfahren. Und wenn du mal Fernsehbilder siehst in Indien, die überfüllten Züge, da stehen also auch viele auf den Trittbrettern. Wir wissen, was das ist, wenn ein Zug losfährt und die Leute, ja, darf er natürlich nicht zu schnell fahren, stehen auf den Trittbrettern. Also wir sollen die Juden nicht so ansehen als Leute, naja, wir nehmen euch schon noch mit, ihr gehört schon auch dazu, aber ihr seid ja eigentlich die euren Messias verworfen haben. Und also wir nehmen euch mal noch mit. Keine Überheblichkeit. Aber auch umgedreht, die Gläubigen aus den Juden sollen ihre Glaubensgeschwister aus den Heidenvölkern nicht als so eine Art uneheliche Halbbrüder betrachten. So nach dem Motto, ihr gehörtet ja eigentlich gar nicht so richtig dazu. Ihr gehört zwar jetzt auch dazu, aber naja, ihr seid so die Zugezogenen. Ne? Gibt es so Dörfer oder soll es geben, vorsichtig sein, in Bayern, wo man nach 15 Jahren immer noch der Zugezogene ist. Oder im Erzgebirge, ich weiß es nicht. Wir verstehen das. Ne? Wir sollen also, die Juden sollen uns nicht auch hochmütig sehen als Leute, naja, dann nehmen wir euch mit, aber ihr gehört eigentlich auch nicht so richtig dazu, denn wir sind die Echten. Die von Anfang an, die Einleitung war ja heute auch in die Richtung, über die Stammväter Abraham, Isaak, Jakob eigentlich Gottes Volk sind und waren. Wunderbar, wie Paulus hier die Einheit aller wahren Gläubigen, aller Gotteskinder deutlich macht. Alle miteinander nämlich sind wir wertvolle Zweige, die von der gleichen Wurzel geheiligt sind. Das ist Vers 16. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Alle miteinander sind wir wertvolle Zweige, die von der gleichen Wurzel ernährt werden. Vers 17. Du hast Anteil bekommen an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Und alle miteinander sind wir wertvolle Zweige, die von der gleichen Wurzel getragen werden. Nicht du trägst die Wurzel, Vers 18, sondern die Wurzel trägt dich. Sämtliche Zweige leben von der Gnade durch den Glauben. Und ihre Aufgabe ist es nun, dem Gärtner viel Frucht zu bringen. In dieser wunderbaren Einheit. Und dieses Fruchtbringen, das kommt durch die Verbindung mit der Wurzel. Ein wunderbares Bild, was Paulus hier benutzt, im Heiligen Geist ihm gegeben ist. Eindeutig legt er die Einheit aller Nachfolger Jesu dar. Aber in unserem Abschnitt geht es noch weiter. Da geht es auch um das Volk Israel als Ganzes. Und ich möchte heute gerne noch etwas genauer darauf eingehen. Paulus schreibt ja, ich hatte es gerade gelesen, wir sollen uns nicht überheben, nicht wir tragen die Wurzel trägt uns und wir wurden durch die Gnade eingepfropft. Und dann sagt er, sei nicht hochmütig. Und dieser Hochmut des Christentums ist leider gegenüber dem jüdischen Volk, ist leider uralt. Er kommt unter anderem zum Ausdruck, und hier sage ich mal ein Fremdwort, in der sogenannten Substitutionslehre oder anders gesagt Ersatz- oder Enterbungstheologie. Schon mal gehört, vielleicht auch diesen Fremdwortausdruck Ersatztheologie, Enterbungstheologie. Diese Lehre behauptet, die Gemeinde Jesu sei anstelle von Israel eingesetzt, jetzt von Gott. Und alle Segensverheißungen des Alten Testaments bezügen sich jetzt allein auf die Christenheit, auf die Gemeinde. Wobei die Fluchandrohungen im Alten Testament bei den Juden bleiben. Die bleiben beim Volk Israel. Aber was sagt denn Paulus hier, gerade auch im ganzen Kapitel 11, Vers 1, ich frage, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Gemeint ist das Volk Israel. Das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Was sagt Gott im Vers 24 und 25? Wenn du von dem Natur aus wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur und den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Da komme ich nochmal drauf. Ich will jetzt aber erst einmal dabei bleiben. Diese Ermahnung wurde von den Gläubigen aus den Heidenvölkern schon bald in den Wind geschlagen. Selbst sogenannte Kirchenväter kamen zu dem Schluss, Gott habe das jüdische Volk als die Christusmörder, so wurden sie bezeichnet, auf ewig verworfen. Und so wurde Israel enterbt, deshalb dieser Name. Und der Kirche, der Gemeinde, wurde der Status Israels zugeschoben. Die Christenheit sei nun an dessen Stelle für immer die ewige und einzige Trägerin aller Verheißungen und Segnungen Gottes. Und ihr Lieben, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen trocken, aber diese Haltung hat im Laufe der letzten fast 2000, über 1800 Jahre unendlich viel Leid über die Juden gebracht und zum großen Missverständnis über Israel beigetragen, eigentlich zum Teil auch noch bis heute. Wer einmal in Berlin ist und ein bisschen Zeit hat oder sich nimmt, da sollte man das jüdische Museum besuchen. Es geht ja nicht nur um den Holocaust der Nazis. Die ganzen Pogrome durch das ganze Mittelalter durch. Unsagbar, was über dieses Volk gekommen ist. Und da hat diese Lehre ganz starken Einfluss drauf. Besonders der als erster Dogmatiker der Kirchengeschichte bekannt gewordene griechische Theologe und Philosoph Origenes. Er lebte 185 bis 254. Er stellte Anfang des 3. Jahrhunderts bereits die Weichen dafür, dass alle Verheißungen, die im Alten Testament dem Volk Israel zugesprochen sind, auf die Kirche zu übertragen seien, und zwar unter völligem, unwiderruflichem und bleibendem Ausschluss Israels. Unwiderruflich haben die ihr Heil verloren. Punkt. Alle Flüche und Gerichtsandrohungen oder Verheißungen des Alten Testaments überließ er hingegen wortwörtlich, ausdrücklich und bleibend dem jüdischen Volk. Also es ist ja wirklich wahr, alle Segnungen, alle Segensverheißungen, auch im Alten Testament, die gelten uns auch. In Christus, so steht es im 2. Korintherbrief, sind alle Verheißungen der Schrift Ja und Amen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. Wer von uns und wie viele Tausende, vielleicht Millionen Christen sind durch solche und noch viele andere Verheißungsworte im Alten Testament schon gestärkt worden, haben schon Wegweisung empfangen, sind aufgerichtet worden, sind getröstet worden in Leid, haben neue Kraft empfangen. Das ist richtig. Alle Verheißungen dürfen wir uns im Glauben zu eigen machen, obwohl gerade auch Jesaja 43, wer das liest, das wird zu Jakob gesagt, wird zu Israel gesagt. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu uns auch gesagt ist. Nur nirgends steht, dass damit Israel ausgeschlossen wäre für alle Zeiten. Das ist das Problem. Und diese Linie durchzog die ersten Jahrhunderte des Christentums, prägte das Mittelalter und beeinflusste sogar die Reformatoren. Wobei wir allerdings uns sehr hüten sollten, meine ich, irgendwie Richter zu spielen über das, was die Reformatoren gesagt haben. Ihnen hat Gott erst einmal eine andere, verschütt gegangene Wahrheit, nämlich die Rechtfertigung durch den Glauben, deutlich gemacht und auf den Leuchter stellen lassen. Aber ansonsten, sie waren auch Kinder ihrer Zeit. Wenn man nur das so hört, in der gesamten Christenheit, diese Enterbungstheologie. Sicher, es hat, denke ich, immer einzelne wenige gegeben, die aufgrund ihres Bibelstudiums das auch anders gesehen haben. Aber die ganz große, klare Linie, die damals herrschte, ist ja eigentlich eine unklare Sache, aber diese Linie war eben diese Enterbungstheologie und hat es beeinflusst. In dem Buch Die Wurzeln des Antisemitismus von Carsten Peter Thiele und Ulf Stinglin, da möchte ich mal ein Zitat lesen, da steht Folgendes. Wir stehen heute verständnislos und entsetzt vor solchen Ereignissen und können auch mit den subtilsten Erklärungsversuchen, also den zartesten, den spitzfindigsten Versuchen, das irgendwie zu erklären, warum so gedacht, geschrieben und gehandelt wurde, nicht davor ausweichen, den Schandfleck, der auf der Geschichte des Christentums seit dem 2. Jahrhundert liegt, zu dokumentieren und einzugestehen. Denn wer das Christentum für judenfeindlich hält, darf sich zu Recht auf solche berufen, die als Lehrer der Kirche die Anfänge christlichen Denkens und Handelns mitbestimmten. Soweit das Zitat. Diese Ersatztheologie gehört also zu einer der krassesten Irrlehren mit den schlimmsten Folgen, die in der Zeit nach Christus entstanden sind. Erst, und jetzt wird es ja sehr interessant, erst in der nachreformatorischen Erweckungszeit begann ein langsames Umdenken unter den, ich sage es mit einem modernen Wort, unter den Evangelikalen. Obwohl das ja auch heute schon wieder ein schwammiger Begriff ist, vielleicht können wir auch Bibeltreuen sagen, also unter denen, die ein gesundes Verhältnis zur Bibel hatten, die Bibel wirklich als Gottes Wort genommen haben. Zu ihnen gehörten, um nur einige zu nennen, Spurgeon, Jungstilling und Zinzendorf. Spurgeon soll im Blick auf die alttestamentlichen Verheißungen für Israel sinngemäß gesagt haben, wenn die Bibel wortwörtlich zu nehmen ist, muss aufgrund ihrer Verheißungen irgendwann das jüdische Volk wieder in seine alte Heimat zurückkehren. Der bekannte Pietist und Augenarzt Professor Dr. Jung Stilling 1740 bis 1817 bezeugte lange vor der Staatsgründung Israels also aufgrund seines Bibelglaubens und jetzt ein Zitat von ihm und man hört den Augenarzt. Allenthalben blickte der wahre Christ nach dem großen Uhrzeiger, nach des Tempels Zinne und wer blöde Augen hatte, der fragte den schärfer Sehenden, wie viel Uhr es sei. Was man über die Juden schreibt, ist mir zum Teil bekannt. Doch ihr Zug in ihr Vaterland wird vielen die Augen öffnen. Dadurch wird dann die Bibel noch einmal vor aller Augen legitimiert. Und wir wissen dann, woran wir sind. Diese Männer, diese Brüder, die mussten noch an eine Rückkehr der Juden in ihr Vaterland glauben, ohne es zu sehen. Aber aufgrund ihrer Bibel, weil sie die Bibel ernst genommen haben und das so genommen haben, wie es da steht, und so soll man es auch nehmen, hat ihnen Gott da die Augen geöffnet. Ich finde, das ist auch so ein Stück, wir können ja wirklich nur stückweise sehen, wie Gott Geschichte macht. Das sind natürlich 100 Jahre nicht viel bei Gott. Aber zuerst in der Reformation die Grundlagen wieder. Die waren ja alle weggeschwommen. Und dann in der nachreformatorischen Zeit bekommt die Gemeinde immer mehr Licht, auch weil auch die Zeit heranrückt, was Gottes Handeln mit dem Volk Israel betrifft. Um 1860 herum unternahm der amerikanische Schriftsteller Mark Twain, Huckleberry Finn hier, Tom Sawyer, eine Reise ins Heilige Land. Er war entsetzt. Völlig tot, fast kein Baum. Wüste, Steppe, paar Sümpfe, er war vollkommen entsetzt. Dieses Land war wirklich kahl, da war nichts Schönes. Brauche ich ja nicht erzählen, wie es heute aussieht. Wir blicken heute zurück. Über 70 Jahre Staatsgründung Israels. Die Frage an uns ist, sind uns die Augen aufgegangen? Wissen wir, woran wir sind? Wie es Jung Stilling formuliert hat. Die Rückkehr des jüdischen Volkes in seine Heimat ist ein sichtbares Zeichen Gottes für die Nationen, für die Völker der Welt, der Erde. Dass Gott sein Volk Israel eben nicht für alle Zeit ignoriert und beiseite gesetzt hat. Das heißt in Jesaja 11, Vers 12, und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. An der Rückkehr der Juden sollen die Völker der Welt Gottes Handeln erkennen, den lebendigen Gott erkennen. Wie gehen wir um mit einem solchen Beweis biblischer Wahrheit? Man hat ja, wie gesagt, lange behauptet, die Gemeinde ist anstelle von Israel und zwangsläufig musste man dann sehr viel umdeuten in der Bibel. Wenn ihr etwas über Israel lest, dann ist damit die Gemeinde gemeint. Die Rückkehr Israels in sein Heimatland ist eher symbolisch und bildlich zu verstehen, aber niemals wortwörtlich. Israel hat keine Verheißung auf ein eigenes Land. Nun, 1948 hat der Herr selber den Anschauungsunterricht übernommen und hat uns an einem einzigen Tag gezeigt, ob die Rückkehr Israels und die damit verbundene Staatsgründung symbolisch oder buchstäblich gemeint ist. Liebe Geschwister, ich wollte uns mit dem eben Gesagten einfach nur unterstreichen, was wir hier in Römer 11 lesen. Dass Gott die Zweige wieder einpfropfen kann. Dass Gott sich wieder seinem Volk Israel zuwenden wird. Dass Israel Verstockung widerfahren ist, zum Teil, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, zum Glauben gekommen ist. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Der Herr sammelt sich heute ein Volk, und das ist immer noch die Zeit, ein Volk aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen. Die Gemeinde Jesu, der Leib Christi, die erlöste Schar durch das Blut Jesu, gereinigt von aller Sünde. Nur Gott kennt diese Vollzahl. Paulus schreibt ja, ein Geheimnis ist das, das ihm offenbart worden ist. Es gibt eine Vollzahl, wenn der Letzte zum Glauben gekommen ist. Wir wissen es. Aus dem Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments wird die Gemeinde entrückt werden, wird der Herr seine Gemeinde zu sich ins Vaterhaus holen. Wir haben keine irdische Verheißung als Gemeinde Jesu auf irgendein Land auf dieser Erde. Das hat Israel. Schön hat das mein Bruder so formuliert, mit den Völkern geht es abwärts in dieser Endzeit. Mit Israel geht es aufwärts und mit der Gemeinde geht es heimwärts. Heimwärts in die himmlische Heimat. Die Frage könnte jetzt aufkommen und ist ja auch hier mit angedeutet, warum geht Gott diesen Weg? Warum dieses Geheimnis? Paulus sagt, denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle Erbarme. Liebe Geschwister, und das gilt ja auch ganz persönlich für jeden von uns, bei Gott gilt nichts als Gnade und Barmherzigkeit. Niemand, kein Mensch soll sich vor Gott rühmen, etwa durch seine eigene Frömmigkeit oder was auch immer, Gutsein, Leistung, in irgendeiner Weise vor Gott zu glänzen und vor Gott in Ordnung zu sein. Auch nicht durch die Erfüllung des alttestamentlichen Gesetzes. Und ich möchte hier an dieser Stelle erstmal zusammenfassen, zwei Gedanken. Das erste, Gott offenbart uns hier ein Stück seines Heilsplanes. Er ruft aus den Völkern seine Gemeinde und wenn die vollzählig ist, wird er sich wieder in besonderer Weise dem Volk Israel zuwenden. Er tut es ja schon, aber es ist noch nicht vollendet. Es ist noch nicht gläubig geworden im Großen und Ganzen. Er wird das ausführen, was er seinen Propheten verheißen hat und was er schon den Stammvätern Israels verheißen hat. Ein ganz wichtiges Wort, Vers 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Unbereubar, was er dem Abraham versprochen hat und Isaak und Jakob, das nimmt er niemals zurück, trotz allem Irren und Wirren der Geschichte. Auch Israels Versagen, immer wieder. Aber seine Verheißungen. Und das ist der einzige Grund, warum Israel heute da ist und wieder im Land ist und Gott weitermacht. Der einzige Grund, warum wir da sind, warum wir leben, warum wir einmal bei Jesus sein werden. Gnade und Barmherzigkeit. Erbarmen. Das ist frohmachend, ihr Lieben. Das ist freimachend. Nicht ich und wir und was ich alles mache und kann und so weiter und wie ich Gott bezeuge. Es gehört dazu zum Christenleben. Aber das ist es nicht, warum wir Gottes Kinder sein dürfen und einmal bei ihm sein dürfen. Es ist Gnade und Barmherzigkeit. Und zweitens, dieses Wort soll uns demütig machen, dass wir uns ja nichts einbilden auf unsere Berufung. In Vers 30 sagt Paulus mit anderen Worten, wenn Israel das Zeugnis von Jesus und das Zeugnis der Apostel nicht verworfen hätte, dann wärt ihr gar nicht. Dann wärt ihr gar nicht im Glauben. Dann wärt ihr noch verloren in euren Sünden. Aber weil Israel nicht geglaubt habt, könnt ihr glauben, damit ihr errettet werdet. Bildet euch nur nichts ein auf eure Erwählung. Bleibt schön demütig. Und ich weiß nicht, aber wenn vielleicht der ein oder andere unter uns bisher über Israel und die Juden etwas anders gedacht hat. Wir haben ja auch heute schon wieder manches, was man unter Antisemitismus einordnen könnte. Wenn das so ist, dann sollten wir darüber auch Buße tun. Das heißt umkehren, auch in unserem Denken, in unserem Reden, dass wir auch in dieser Sache biblisch, gottgemäß denken, reden und eventuell auch handeln. Nun möchte ich zum Schluss zwei Fragen noch aufwerfen. Kurz nur, als erste, wie geht dann die Wiederherstellung Israels vor sich? Ich kann das jetzt nicht auslegen, das wäre ja eine eigene Predigt. Aber wir haben ja in Hesekiel 37 diese sogenannte Totengebeinvision. Und da, ich will es einfach nur erzählen, der Prophet sieht ein Feld voller Knochen, Menschenknochen, Totengebeine. Und zwar kreuz und quer. Das muss also ein Bild gewesen sein. So, und dann sagt Gott, meinst du, dass die wieder lebendig werden und so weiter? Herr, du weißt es. Jedenfalls als erstes erlebt der Prophet, wie die Knochen wieder zusammenrücken. Das heißt, das ganze Feld voller fertiger Skelette. Muss ja auch ein Bild gewesen sein. Lauter Skelette. Komplett zusammen. Ihr Lieben, die Knochen rücken zusammen. Die sind schon zusammengerückt in Israel. Aus allen über 130 Ländern, habe ich gelesen, sind Juden eingewandert in Israel bis heute. Und da sind Wunder geschehen. Es ist ein Riesenwunder, dass dieses Volk nicht in 2000 Jahren Zerstreuung durch alte Völker untergegangen ist, aufgegangen ist in den anderen Völkern. Das ist ein reines Wunder, dass Gott sie erhalten hat. So, und dann erlebt der Prophet dort bei dieser Vision über diese Knochen, über diese Skelette, da wachsen Sehnen, Fleisch und Haut, also ganze Körper, liegen die ganzen Körper da. Ganze menschliche Körper. Aber es ist noch kein Odem, kein Lebensgeist in ihnen. Ja, das haben wir auch. Das Staatswesen ist entstanden, es ist ein gutes Staatswesen in Israel. Probleme gibt es überall, die gibt es ja bei uns auch. Und auch wieder Wunder über Wunder in Begleitung. Eine Sprache, die schon ausgestorben war, umgangssprachlich, ist wieder Umgangssprache geworden. Kriege, ich will hier nicht falsch verstanden werden, bitte. In keiner Weise will ich hier irgendwelche Kriege verherrlichen. Aber die haben Wunder erlebt in diesen Überfallkriegen, die sie erlebt haben. Da gibt es gewaltige Berichte, was dort passiert ist. Also Sehnen, Fleisch, Haut ist auch schön. Aber der Geist ist noch nicht in ihnen. Gemeint ist, dass sie erkennen, dass Jesus Christus der wahre Gott ist und ihr Messias. Er ist noch nicht bei der Masse des Volkes. Ich sagte ja am Anfang, es gibt auch heute messianisch gläubige Juden, werden auch mehr, aber es ist eine Minderheit natürlich immer noch im Land. Die zweite Sache, wie sollten wir uns Israel gegenüber verhalten oder wie können wir uns verhalten? Und hier möchte ich sagen, bei der ganzen Frage Israel ist eine gesunde Nüchternheit wichtig, dass wir nüchtern bleiben. Es gibt auch eine überzogene Israel-Begeisterung. Die gibt es. Wir dürfen hier ganz nüchtern Gott die Ehre geben, Gott anbeten, wenn wir manche Linien sehen, die er so zieht und spannt in seinem Heilsplan, in seinem Plan mit seiner Menschheit. Aber im Großen und Ganzen müssen wir nüchtern sagen, Israel hat ihren Messias noch nicht erkannt. Bis heute, im Großen. Aber der Herr wird weiter wirken. Und wir haben es ja gelesen, wenn die Gemeinde vollzählig ist, wird ganz Israel, es wird zu einer nationalen Erweckung kommen und da werden alle gläubig werden. Wir haben ja andere Bibelstellen, wenn sie ihn sehen, den sie durchstochen haben, wenn der Herr Jesus auf dem Ölberg stehen wird, wenn er ihnen seine Nägelmale zeigen wird, das wird noch zu sehen sein. Und jedes Kind in Israel weiß heute, wer Jesus ist und was da passiert ist. Zum Zweiten natürlich Fürbitte. Das Gebet sollte Israel immer mit einschließen, dass Gott auch zu seinem wunderbaren Ziel kommt mit diesem Volk, mit seinem alttestamentlichen Bundesvolk, das er eben nicht verworfen hat für alle Zeiten. Dass er vielleicht eine Zeit lang mal wie so eine Art Nebengleis gestellt hat, auf ein Nebengleis der Heilsgeschichte, hat auch ein Bruder so formuliert. Und jetzt wieder dabei ist, es auf das Hauptgleis zu bringen. Wir sollen die Zeichen der Zeit beobachten im Aufblick zum Herrn und seinem Wort. In Israel entscheidet sich das Schicksal der Welt. Das ist das Zentrum. Hier gehen auch die Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Der Teufel weiß es ja auch. Und hier entscheidet sich, nicht in Washington, nicht in Berlin oder Moskau oder in Peking oder sowas. Ja, und dann die große Frage, sollen Juden missioniert werden? Natürlich, ihr Lieben. Und es ist einer der fundamentalen Irrtümer der evangelischen Kirche in Deutschland, dass sie vor, ich glaube, 3 Jahren einstimmig auf einer Synode beschlossen hat, dass es keine Judenmission mehr geben darf. Ja, meinen wir denn, die Juden kommen ohne Jesus in den Himmel? Es gibt keinen Weg ohne Jesus in den Himmel oder ins Vaterhaus. Es ist in keinem anderen das Heil. Das haben die Apostel dem höchsten jüdischen Synedrium, dem Hohen Rat, bestätigt und deutlich gesagt. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Natürlich, dass wir als Deutsche da in manchen Dingen sehr sensibel sein müssen aufgrund der jüngeren Vergangenheit, das ist richtig. Aber es ist völlig falsch zu sagen, ein Jude kommt auch so in den Himmel, weil er Jude ist. Weil er halt aus dem Volk Israel kommt. Ja, und dann, wer möchte, der kann natürlich auch praktische Liebesdienste tun. Wer das möchte. Es gibt die sächsischen Israel-Freunde, sicher bekannt vielen, die dann Einsätze machen in Israel, die noch sehr alt gewordenen Holocaust-Geschädigten helfen oder andere Dinge machen. Wer das möchte, wer sich von Gott so geführt sieht, der kann das tun. Oder auch, er kann Waren aus Israel kaufen, bevorzugt kaufen, wenn es sie gibt, wenn er sie hat, wenn er sie findet. Also ich zum Beispiel, ich bin ganz begeistert von Mandarinen aus Israel. Die schmecken wirklich gut. Kann man machen, um dieses Land damit ein kleines Stück mit zu unterstützen. Das ist natürlich eine Kann-Sache, ne? Wie sich jeder so gefühlt sieht. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass wir die Dinge sehen, wie sie sich entwickeln und dass wir Fürbitte tun. Zum Schluss lese ich uns Vers 33 bis 36. Paulus bricht nämlich hier seine von Gottes Geist erleuchteten Gedanken ab und betet nur noch an. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, auch wir kommen hier an die Grenzen unseres Denkens und unserer Logik, wenn wir das so lesen. Und auch wir müssen sagen, da bleiben Fragen offen. Da bleiben vielleicht manche für uns Ungereimtheiten stehen. Und ihr Lieben, das muss auch so sein. Hier müssen Fragen offen bleiben, denn es steht doch hier, unbegreiflich sind seine Gerichte. Es steht doch hier, unerforschlich seine Wege. Wir können sie nicht bis ins Letzte begreifen. Wir können sie nicht bis ins Letzte erforschen. Wehe uns, wenn wir Gott irgendwelche Ungereimtheiten zuschreiben, weil wir es nicht alles begreifen. Es steht hier. Wir dürfen darüber nachdenken, wir dürfen darüber nachsinnen. Wir werden nie zu einem abschließenden System kommen in unserem Denken, weil Gottes Wege eben höher sind als unsere Wege. Hier steht in dem Abschnitt etwas von der Güte und von der Strenge Gottes. Ihr Lieben, wir haben einen heiligen Gott. Und wenn wir mal nachdenken, wo Jesus vor dieser Stadt Jerusalem auf dem Ölberg sitzt und weint über diese Stadt. Er weiß, was auf die Stadt und auch auf das Volk Israel, auf die Juden zukommt. Was haben die in den Jahrhunderten, man muss ja schon sagen Jahrtausenden, erleben müssen? Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wie furchtbar hat sich das erfüllt, ihr Lieben. Heiliger Gott. Und die Güte Gottes. Die Güte Gottes, durch die auch wir hier sind, gläubig sein dürfen. Ich hatte es ja gesagt, wir haben uns das nicht zuzuschreiben. Niemand kann Gott etwas vergelten oder muss Gott jemand vergelten oder ist ein Ratgeber gewesen oder so etwas. Ihr Lieben, das macht aber nichts, wenn wir manches nicht wissen, wenn wir viele Fragen nicht bis ins Ende klären können. Wir sollen vertrauen. Gott macht keine Fehler. Und auch nicht mit Israel. Und deshalb möchte ich nochmal aus der Wuppertaler Studienbibel an dieser Stelle doch mal zitieren. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist der Herr und Lenker aller Geschichte. Gott ist der Vollender von allem. Über allen Rätseln, Finsternissen, Leiden und Schrecken ist ihm schon jetzt die Ehre zu geben, bis wir sie ihm im vollen Licht der Vollendung ganz werden geben dürfen. Sehen wir auf unser persönliches Leben, so bleibt durch alles hindurch die letzte Gewissheit, nichts, nichts ist imstande, uns zu trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Sehen wir auf die großen Fragen und Rätsel der Menschheitsgeschichte, so wird alles still und voll Hoffnung in dem Wissen, denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich möchte beten und ich möchte diese Anbetung als Gebet sprechen, aber weil wir mit unserem Herrn reden, in der Du-Form. Oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich, Herr, sind deine Gerichte und wie unausforschlich sind deine Wege. Denn wer hat deinen Sinn erkannt oder wer ist dein Ratgeber gewesen oder wer hat dir etwas zuvor gegeben, dass du es ihm wieder vergelten müsstest? Denn von dir und durch dich und für dich sind alle Dinge. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.